Nach-Oster-Podcast und damit moin moin, herzlich willkommen, hallo zu einer neuen Folge 1912, dem SV Meppen-Podcast. Neben mir wie immer der gut informierte und am Urlaubswochenende viel gereiste Lukas, moin.
Moin, bin ich viel gereist?
Ja, ein bisschen zumindest.
Ja, okay, davor, ne?
Bisschen, ja. Zumindest, also ich muss schon aufpassen, dass dieser Brückentag-Gag und Bremer Brücke ist ja nicht ganz richtig, aber du warst beim Bremer SV.
Richtig,
ja. Ne? Also das Schlimmste gleich mal noch mit reingeworfen.
Oh hier. Ja, wirklich.
Aber ihr könntet im Hintergrund schon ein kleines Lachen hören, denn wir sind heute nicht ganz alleine hier, ganz im Gegenteil. Der Jonas vom 2-für-3-Podcast wird uns heute ein wenig verstärken, der hat auch noch eine Meinung zum Spiel. Moin, moin, Jonas.
Ja, moin moin, ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass das geklappt hat. Ich freue mich, hier zu sein. Ihr wart ja in der Vergangenheit auch mal bei uns, glaube ich, mit dabei. Wenn ich mich nicht ganz irre. Paar Jährchen her. Hoffentlich nicht zu lange mehr her, dass ihr dann bald auch mal wieder bei uns zu Gast sein könnt. Und ja, ich habe eine gewisse Meinung zum Bremer SV, die ich hier fachmännisch, stammtischmäßig kundtun möchte,
nichts,
durchaus.
Nichts anderes tun wir von unserer Seite auch. Deswegen, also heute, wir besprechen ein für uns durchaus gut ausgegangenes Spiel, muss man sagen. Ich habe trotzdem noch immer schlechte Laune. Aber Lukas, erzähl uns doch erstmal von einer Reise.
Ja, Jonas, du doch erstmal deine Verbindung zum Bremer SV. Das wird den einen oder anderen Hörer vielleicht auch interessieren.
Ja, sehr gerne. Ich kann auch so ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin nämlich nicht nur Fan des Vereins oder Sympathisant des Vereins aufgrund dessen, dass ich in Bremen lebe und wohnhaft bin, sondern tatsächlich jetzt auch in meiner zweiten Saison bereits tätig beim Bremer SV als Sportmasseur. Offiziell darf ich mich nicht Physiotherapeut nennen, weil ich das nie abgeschlossen ausgebildet habe, aber ich bin offiziell Sportmasseur beim Bremer SV in der Regionalliga, jetzt in der zweiten Saison, dementsprechend ganz nah dran am Geschehen. Und
aber die auf der Bank wird sich bestimmt viel ausgeheult, ne?
Oh, zu viel, teilweise zu viel. Also man macht es ja auch irgendwo gerne. Ja, liebe Grüße an die Jungs. Nein, es geht tatsächlich. Es gibt Tage, wo es ein bisschen schlimmer ist. Es gibt Tage, wo auch kaum über das Sportliche geredet wird. Dann ist auch gerne mal was Privates, was geteilt wird. Das ist so eine schöne bunte Mischung.
Ja, es die erste spannende Frage, wie war es denn nach Gründonnerstag?
Wie brutal haben wir zugetreten?
Schwer,
wie brutal haben wir
schwer,
zugetreten?
Weil wir
das will ich jetzt wissen.
Alle, ja, wir konnten alle nicht so recht uns erklären, warum wir schon wieder 5 Dinger gegen euch gekriegt haben.
War ja, das können wir übrigens genauso. Auch nicht.
Aber. Ja, es war irgendwie so eine gewisse Stimmung von, ja, scheißegal, jetzt erst recht. Und ja, wie soll man das jetzt hier verkraften und warum haben wir schon wieder 5 Dinger gekriegt? Weil so schlecht waren wir auch eigentlich nicht.
Nee.
Und diese Stimmung würde ich halt auch unterstreichen. Wir hatten uns ja schon nach dem Spiel kurz getroffen, Lukas. Mhm. Da hatte ich das mit den Worten ausgedrückt. Meppen hat 5 Chancen und macht 5 Tore. Und jetzt 4-5 Tage später mit 4 Nächten, die ich darüber geschlafen habe, würde ich das Gleiche immer noch behaupten. Ich fand gerade Halbzeit 1 sehr ausgeglichen. Halbzeit 2, ihr habt ein bisschen was taktisch umgestellt, wir haben da kein Mittel mehr gefunden und dann fangen wir uns halt noch 2 Dinger, ohne selber eine Antwort nach vorne zu finden. Und deswegen war das so eine Grundstimmung innerhalb der Mannschaft von allen eigentlich, ja, warum kriegen wir schon wieder 5 Dinger und warum sind wir so naiv? Vor allem das, weil es wird klar angesprochen, wir haben klare Ideen, klare Pläne und kriegen es halt irgendwie ja nicht so 100% ganz umgesetzt, beziehungsweise fangen uns dann halt einfach auch dumme Gegentore.
Ja, im Hinspiel erinnere ich mich noch, war es ja auch so, dass ihr die ersten 20 Minuten ungefähr deutlich stärker wart, da waren wir extrem verunsichert.
Oh ja.
Und dann habt ihr eine rote Karte bekommen und dann haben wir euch sozusagen auseinandergespielt. War jetzt definitiv anders, erstmal 11 gegen 11 zu Ende gespielt. Wir kommen direkt mit dem
1-0.
Ja. Wir kommen direkt mit dem 1-0 rein. Natürlich ein super Start für uns. Auch ein schönes Tor von Jonathan Wensing, das ich im Stadion logischerweise nicht gesehen habe. Logischerweise heißt Gästeblock schön und gut, auch für Choreos und so. Aber fürs Spiel mitbekommen nur zum Teil gut. Man sieht immer nur die Hälfte. Weil wenn Fahnen geschwenkt werden, ja, dann wird es schwierig, da an die Hälfte zu sehen. Aber gut, da muss man sich öfter mal im Gästeblock bewegen. Irgendwann sieht man dann auch wohl was. Also das geht schon. Man muss immer hoffen, dass auf der Seite, wo man
was
sieht.
Mit der Fahne bewegen.
Ja, ich würde auch behaupten, dass es weitaus schlechtere Gästeblöcke in der Regionalliga Nord gibt als unsere. Ja. Liebe Grüße an den großen grün-weißen Nachbarn. Ich höre von Marco, das ist mein Co-Pilot bei 2 für 3, oft nur Schlechtes über Platz 11 im Gästeblock, vor allem was Orga angeht.
Ja, absolut. Passen gefühlt 1000 Leute drauf. Eine Bude für Getränke und Essen. Jeddelo ist natürlich auch noch zu erwähnen als Kack-Gästeblock. So,
da war ich nur im Notfallspielort in Edeweg, da kann ich wenig zu sagen. Ah, okay. Weil davon ab, dass ich ja sowieso eigentlich immer nur die Innenräume von Stadien mitbekomme. Mir die Auswärtsblöcke gerne angucke, weil dann auch unsere 50 mitgereisten BSVer gerne mal in einen überdimensioniert großen Gästeblock gesteckt werden, weil dann Ordner auf die Idee kommen, die könnten ja Stress schieben. Also weiß ich nicht, da gibt es glaube ich andere Vereine in dieser Liga, die da Stress machen, aber nicht unsere Leute.
Atlas Bremer SV?
Schwer. Atlas ist ein schwieriges Thema bei uns.
Ja. Nee, also das stimmt. Der Gästeblock an sich ist auch nicht das Problem, halt die Lage des Gästeblocks ist vielleicht ein bisschen schwierig.
Kann ich voll verstehen.
Naja, alles gut. Ich konnte, glaube ich, das meiste sehen. Aber wir haben ja drei Perspektiven so ein bisschen. Du am Stream, Tobi, Jonas, du quasi vom Heimbereich aus dem Innenraum raus und ich aus einem Gästeblock. Also wenn wir drei unsere Meinung zusammenlegen, haben wir das Spiel quasi vollumfänglich besprochen.
Wow.
Ja, aber nach dem 1-0, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen, wurdet ihr auch besser? Hattet auch, glaube ich, kurz danach eine Chance, die zwar abseits technisch abgepfiffen wurde, aber sah doch vom Spiel oder vom Spielzug her doch sehr in Ordnung aus und ein paar Minuten später auch die erste richtige Chance in Anführungsstrichen. Das typische SV Meppen-Dinge ist wieder da, also ist immer noch. Es geht nicht weg, sagen wir es lieber so. Offensiv sieht das eigentlich bei uns ganz gut aus. Jetzt sogar mal mit effektiver Chancenverwertung, erstaunlicherweise.
Ich möchte kurz einschieben, offensiv sieht es wieder ganz gut aus. Also ich meine, wir haben jetzt auch Wochen und Monate ein bisschen gekränkelt, was die Offensive angeht.
Ja, es gab auch ganz viele Trümmerspiele, das ist richtig, wo alles, wo nichts funktioniert hat. Offensiv ist das immer noch so ein bisschen auszuklammern, wie defensiv normalerweise gewinnen wir nicht Spiele wegen der Defensive, sondern trotz der Defensive. Das war heute eigentlich auch wieder so. Also heute am Donnerstag war es auch wieder so.
Wenn es nicht so wäre, hättest du ja nicht zwei Dinger gefangen. Also ich meine, egal wie stark der Bremer SV war, wenn deine Defensive knallhart wäre, dann hättest du ja auch mal zu null wieder was kriegen können.
Ja.
Das ist aber gefühlt immer noch eine Utopie.
Ja, richtig. Ja, gut.
Gegen mal geklappt.
Norderstedt ein Tor nur gekriegt, aber auch zwei Alu-Treffer. Dann gegen St. Pauli da auch wohl okay. 2-0 gewonnen, auch ja.
Aber diese Souveränität, die wir halt zu Zeiten, und jetzt grabe ich halt auch noch mal in der Vergangenheit, als Erik Domaschke noch hatten, auch mein, der hatte ja auch mal schwierige Phasen, so ist es nicht, aber der hat auch lange Phasen, in denen es halt sehr gut lief und er stark im Tor stand. So eine Phase haben wir momentan auf jeden Fall nicht.
Nein, das stimmt. Gut, das ist wirklich sehr weit zurück schon. Ja. Aber auch das hatten wir in der Regionalliga noch nie so richtig. Aber gut, zu weit zurück, wollen wir erstmal beim Spiel bleiben. Ihr habt ja dann auch noch, seid ja in Führung gegangen, auch wieder so ein Ding, das 1-1 nach einem Freistoß. Ich habe im Stadion nicht so richtig gesehen. In der Wiederholung würde ich sagen, ist die Mauer vielleicht schlecht postiert oder ist es einfach nur ein sehr guter Freistoß, Jonas? Wie hast du das denn gesehen im
Stadion? Also die erste Frage, ich habe leider die Chance nach dem Spiel nicht gehabt und auch ehrlicherweise hatte ich dann auch weniger Bock, weil ich hätte gerne Julius Pünd gefragt, was er denn da bitte bei der Mauer gesehen hat.
Ja.
Weil ich spiele selber Torwart. Ich weiß so ein bisschen, wie man eine Mauer stellt. Ich bin da jetzt auch kein Profi drin, um Gottes Willen, sonst würde ich nicht Kreisliga spielen. Ich bin auch der Anfälligste bei Freistößen. Ich weiß aber, wie man sie nicht stellt. Und so wie er sie gestellt hat, hat er, ist sie scheiße, einfach komplett scheiße gestellt, völlig deplatziert. Also entweder hat der Schiedsrichter das falsch abgezählt, dass die Distanz nicht ganz stimmte und er sich deswegen die ein bisschen falsch gestellt hat. Oder weiß ich nicht, was er da tendenziell gesehen hat. Mal davon ab, dass Can, der den gemacht hat, Can de Gemenci, ein Schlitzohr ist, der, wenn er sowas sieht, den auch ganz gut nutzen kann. Wir saßen alle auf der Bank und dachten uns, oh nö, Can, den schießt er, meist versucht er den über die Mauer zu heben und entweder landet der dann auf der anderen Seite von Bremen oder im Tor. Da hat er halt aber gesehen, dass er halt wirklich, dass die Mauer halt einfach wirklich schlecht steht und entweder ein Spieler fehlt oder sie zu weit Richtung ja, Richtung langes Eck gestellt war, dass er den halt flach an der Mauer vorbeischiebt. Und das Schöne war, dass Carlo Grigic, der eigentlich ein sehr guter Freistoßschütze bei uns ist, der saß auf der Bank, der hat gesagt, ja, einfach mal die Dinger auch flach draufschießen. Deswegen kam auch dieser Jubel von Jan zustande, wo er auf die Bank gezeigt hat. Hat er einfach schlitzohrmäßig clever gemacht.
Ja.
So würde ich es betiteln.
Ich glaube, das so kann man es auch dann zusammenfassen, ja. Ja, danach Meppen so ein bisschen Verunsicherung gespürt. Nach vorne ging, glaube ich, nicht mehr viel. Ich glaube, es war ja auch recht schnell das 2-1 dann danach. Also ihr habt in der Phase wirklich dann auch die Chancen sehr gut weggemacht. Das 2-1 ist einfach exemplarisch dafür, was die letzten Wochen, Monate bei uns so schief läuft. Du hast fast immer Überzahl im Strafraum, du hast aber nie Ordnung. Also ja. Jeder Ball fliegt entweder raus zum Gegner, der zweite Ball landet beim Gegner, dann geht die Flanke wieder rein und im Getümmel ist immer der Gegner schneller am Ball als ein Meppner. Es ist fast schon egal, wer da irgendwie dann am nächsten zum Ball steht. Oder auch, ich glaube, das war Stuhlmacher, der den Ball versucht rauszuschlagen und dann genau dann bei dem Torschützen landet. Also
ja, da muss man ganz klar sagen, vom Trainer ist ja noch einiges zu klären, was das Klären angeht.
Oh, stark. Ja, absolut. Also das, da habe ich auch so gedacht, okay, es ist wieder auswärts. Wir müssen mal damit leben, dass wir zwar mal jetzt einmal auswärts gewonnen haben.
Du hast es im letzten Podcast ja auch noch so vehement gesagt, wenn wir hinten liegen, dann klappt das halt.
Ja, ist ja auch so.
Und zack, wurdest du ja erstmal dann bestätigt,
ja,
sagen wir mal, wie
ja,
es ist. Ne?
Aber,
was ich halt sehr schade fand, nach dem 2-1 hatten wir noch eine richtig hochkarätige Chance, meine ich mich dran zu erinnern, die wir offensichtlich nicht gemacht haben, sonst hätten wir nicht 5-2 verloren, sondern vermeintlich 5-3. Aber ich behaupte, dass wenn wir das 3-1 da machen mit der hochkarätigen Chance, ich glaube, Serkan hat den liegen lassen, unser Stürmer, unser 39er, wenn wir den da machen, hätten wir euch, glaube ich, gehabt. Ich ja, glaube, dann glaub hätten wir euch gehabt, wären mit einem 3-1 in die Pause gegangen, wir wären wahrscheinlich
auf die Idee gekommen, irgendwann noch zu einem Mauerfußball zu spielen. Gestolpert, ne?
Aber das wäre halt eine blöde Idee gewesen. Aber spätestens, wenn das 3-2 gefallen wäre, oder wir 3-1 in die Führung, mit Führung in die Pause, man kommt aus der Pause, ihr macht, was weiß ich, circa 60. Minute irgendwo da, dann 60., 65. das 3-2. Wir merken, okay, gut, Mauern funktioniert nicht. Wir stellen wieder um, laufen wieder aggressiver an, spielen die Konter vernünftig aus. Ich glaube, dass es dann nochmal durchaus dazu gekommen wäre, dass es gescheppert hätte. Und ich glaube, mit einem 3-1 hätten wir euch gehabt. Das Problem war, wir haben das 3-1 nicht gemacht. Dann fällt ein Tor nach klassischer Meppen-Manier, wie ich finde, in dieser Saison. Haritonov, der da ausgleicht. Falls ihr den irgendwie sprecht, liebe Grüße. Ich finde sein Torjubel mit der Dartscheibe ganz cool. Mit dem geworfenen Dartpfeil. Den konnte ich sehen. War ganz cool. Ich dachte mir, warum bleibt denn der auf einmal stehen? Und dann macht er da so einen Dartpfeilwurf. Ja, und dann macht er halt kurz vor der Pause das 3-2 für uns aus bitterer Sicht, weil wir halt eben nicht verstanden haben, wo genau die Fehler waren, weil es auch irgendwie nur drei Chancen waren und das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen.
Ja. Komisch, dass er das mit dem Dartpfeilwurf so gut findet, ne? Also für die Zuhörer jetzt gerade, wir sehen Jonas und hinter ihm hängt halt eine Dartscheibe.
Also. Ja, der Gag ist, oder was heißt Gag, die spielen halt in der Mannschaft gerne mal Darts zusammen und ich vermute mal, dass er einer der besseren Dartspieler im Team ist. Also.
Liebe Grüße an Marco, sowas hat er auch vermutet.
Ich hoffe, er ist gut eingestellt auf die Triple 10.
Egal, ja. Okay, ich habe der Einzige jetzt nicht versteht. Egal. Zum 3-1 nochmal eben. Zum Thema nach Rückstand verlieren wir immer. Also gewinnen wir nicht. Das war, ich glaube, das erste Mal, dass wir in dieser Saison ein Spiel gedreht haben.
Das macht es nicht und schöner für uns.
Nein, das glaube ich. Das tut mir auch leid, aber ich muss es eben kurz aus juristischer Sicht nochmal eben erwähnen. Und ich glaube, wenn 3-1 gefallen wäre, dann wären wir wieder in unseren Trott reingefallen, wie wir halt in unserer schlechten Phase in diesem Jahr haben, dass der Gegner einfach nur strukturiert stehen muss. Und das reicht komplett, um uns quasi aus dem Spiel zu nehmen. So haben wir in Lübeck verloren, so haben wir zu Hause gegen Jeddelo verloren, so gegen Oldenburg verloren, so haben wir gegen Todesfelde zwar noch einen Unentschieden geholt, aber so waren wir da unfassbar ungefährlich in der Offensive. Und das hätte natürlich euch auch geholfen. Diese die Chance habe ich jetzt nicht mehr ganz so im Kopf, muss ich fairerweise sagen, aber gebe ich dir auf jeden Fall. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Danke, Tobi, wegen der Triple 10, weil er die Nummer 30 hat. Okay. Gut, aber ich glaube halt 3-1, wir wären nicht mehr in Tornähe gekommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ihr sagt, ist ja ein bisschen absurd eigentlich, dass wir als schlechtes Auswärtsteam A und ein Team, was ja eigentlich auch in einer absolut schlechten Phase ist, die sich jetzt zwar gerade rausarbeitet, aber dann bei den drei formstärksten Teams der Liga dann doch noch so gewinnen, St. Pauli, Norderstedt und jetzt Bremer SV, ist schon ein bisschen absurd einfach, dass das dann irgendwie läuft, aber das ist so ein bisschen dieses Matchglück, was wir haben. Wie gesagt, 3-1, ich bin mir sehr sicher, dass wir da nicht mehr rangekommen wären, selbst wenn ihr noch offensiver gespielt hättet.
Ja, und das glaube ich halt eben auch, und das ist halt dann das, was mich so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen verärgert, weil kämpferisch kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, auch zu gestern gegen Flensburg nicht. Kämpferisch ist das auf einem sehr guten Niveau. Die Jungs wollen, man sieht das, wie sie arbeiten. Aber es lässt mich Fragen zurück, woran es dann am Ende hapert, dass es halt auch regelmäßig Großchancen sind, die liegen gelassen werden. Weil wenn ich mir das 2-1 gucke, anschaue, das hast du ganz richtig ausgedrückt, das ist ein Stümpertor. So, das ist jetzt nicht Weltklasse rausgespielt, das ist, Meppen kriegt die Kugel da hinten nicht weg und wir drücken ihn irgendwie über die Linie. Und das erste ist halt ein gut getretener Standard. Ja. So, das ist ja nichts, wo man sagt, ey, da haben die halt schon zwei Hochkaräter gehabt, diese reinmachen, und dann ist es halt so, ja, wenn du 200-prozentige triffst halt die dritte 100-prozentige auch irgendwann mal nicht. Und das war es ja eben nicht der Fall. Weswegen ich da so einen fragenden Blick halt habe, warum der Fußballgott es da so schlecht mit uns meint und die Dinger nicht macht. Das gleiche Symptom hatten wir gestern auch in Flensburg. Wir haben 1-0 geführt, kriegen dann einen Elfmeter zugesprochen. Der wird gegen den Pfosten geschossen. Und was ist danach? Wir haben zwei Aluminiumtreffer. Zweimal, dass der Torhüter den überragend irgendwie wegkratzt, der eine komplette Bratwurst ist. Und zweimal
also Saisonleistung gegen Bremer SV dann gebracht. Ne?
Das gefühlt das leeren Tor stehen.
Kennen wir auch, ja.
Und den drüber hauen. Und auf der Gegenseite fangen wir uns drei Treffer mit zweimal Stümpertor, wo wir den Ball nicht geklärt kriegen, eins und zwei Kontersituationen aus eigenen Standards. Wo ich dann da stehe, das ist gefühlt das beste Spiel, was ich von Weiche Flensburg die Saison gesehen habe. Ich analysiere die Teams, und ich habe mir die angeguckt. Ey, die waren in jedem Spiel kacke. So, ja. Und gegen uns auch. Aber wir machen halt die Hochkaräter nicht. Und das war dann halt auch das Sinnbild gegen euch. Und der Unterschied zwischen gestern und Donnerstag ist halt, Flensburg ist halt kein großer Fisch in dieser Liga. Meppen schon. Meppen hat die Qualität. Dann finde ich auch aus wenig Chancen, auch wenn es wochenlang zuvor nicht gut lief. Ich beobachte das ja als durchaus größerer Sympathisant des Vereins. Auch wenn das die Wochen vorher einfach nicht gut lief, hat Meppen trotzdem in jeder Situation im Kader gewisse Spieler, die auf dem Punkt auch zünden können, und die Qualität, was ein Flensburg nicht hat, was ein Todesfelde nicht hat, was ein Kiel 2 nicht hat, auch wenn dann Phil Harris aktuell rumrennt, was Norderstedt nicht hat, was halt eben nur so zwei, drei vereinzelte Clubs in dieser Liga haben. Auch ein Havelse hat diese Qualität nicht. Die sind halt einfach nur im Momentum, und das Momentum scheint nicht gebrochen werden zu können.
Ja. Ja, das da würde ich zustimmen, auch mit der Qualität auf unserer Seite. Dass wir die nicht abrufen können, ist auch ein selbstgemachtes Problem. Aber gut, schauen wir mal. Die Saison jetzt noch irgendwie zu Ende bringen quasi, und nächste Saison ist wichtig für uns. Aber kommen wir nochmal zurück zum Spiel. Beim 2-2 war es, glaube ich, auch Tobias Missner mit der Vorlage auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Und da auch eure Defensivarbeit bei dem Fall war auch, schwierig. Also Stuhlmacher, der das 2-2 gemacht hat, völlig frei im Fünfer steht oder zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt. Das war schon sehr fahrlässig. Ich glaube, ein Verteidiger rückt raus, keine Ahnung wohin, und dann steht Stuhli komplett blank und muss nur einschieben. Ja, und Harry mit dem 3-2, mit dem Halbzeitpfiff, das ist natürlich psychologisch für uns natürlich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Für euch natürlich ein Nackenschlag, so ein bisschen nach einer guten Halbzeit. Gehst du dann so in die Pause?
Ja. Bitter auf jeden Fall. Schumacher mausert sich richtig zum Goalgetter.
Ne? Ja, absolut.
Ich kenne Leute, denen wird es nicht gefallen.
Doch, ich glaube, denen wird das auch gefallen. Ja, aber, hoffentlich. Er belohnt sich aktuell für seine eigentlich gute Leistung in der 2025er Rückrunde.
Ja,
Aber auch Harry macht einen ordentlichen Schritt nach vorne. Also es wird ja immer viel bei uns von Entwicklung gesprochen. Und das stimmt, wirklich viele Jungs entwickeln sich gerade gut weiter und so.
Harry war ja einer der ersten, den wir haben aus der Krise krabbeln sehen, sage ich
ja,
jetzt mal.
Ja,
das
ja.
war einer, der tatsächlich so ein bisschen sich selbst hochgezogen hat, besseren Ball gespielt hat, auch über lange Strecken, während die andere Mannschaft noch ein bisschen hinterherhinkt.
Auch einer, der so ein bisschen mit dieser Systemumstellung sehr, sehr gut kommt, dass er deutlich offensiver spielen kann, offensivere Aufgaben kriegt und genauso wie Domröse ja auch oder Stuhlmacher, der ja auch ab und zu mal auf Außen spielt, was ich immer noch ein bisschen crazy finde. Aber es stimmt, das macht er ab und zu mal. Ist jetzt nicht ein Außenspieler, wie es, glaube ich, immer in meiner Zeitung stand. Das ist ein bisschen übertrieben und so wird er auch einfach nicht eingesetzt. Aber er verläuft sich öfter mal auf Außen, sag ich mal so.
Wer hat darüber geschrieben, dass Stuhlmacher Außenspieler sein soll?
Die NOZ, also unsere Tageszeitung, Lokalpresse, genau.
Die hatte ja, mit demjenigen, der den Artikel geschrieben hat, würde ich gerne mal reden und fragen, was er da gesehen hat.
Also nicht beim Bremer SV, das hat er nach dem Norderstedt-Spiel geschrieben, dass Stuhlmacher und Bas Harry dann auf Außen waren. Da fand ich auch schon ein bisschen abenteuerlich, diese Meinung.
Ich sag mal so, die Wahrnehmung kann durchaus passieren, wenn ich mir anschaue, wie die Grundordnung von Meppen ist, wenn der Gegner Anstoß hat. Dann stehen Haritonov und Stuhlmacher schon sehr breit, auch relativ hoch, auch Richtung Auslinie orientiert. Aber Stuhlmachers Spiel ist überhaupt nicht das eines Außenspielers. Der lässt sich gern nach außen fallen, um Platz im Zentrum zu schaffen für Läufe von Evseev. Als Beispiel, jetzt gegen uns war es speziell Evseev, der da viel in die Räume gelaufen ist, oder Wensing, der sich immer wieder hat reinfallen lassen in die Räume. Dafür lässt er sich schon gerne mal nach außen ziehen, aber das macht er nicht als primäres Spiel. Da ist ein Haritonov schon deutlich aktiver und aggressiver an der Außenlinie oder auf der Außenbahn beheimatet, als es Stuhlmacher tut. Zumal, sobald Stuhlmacher, das hat man auch, finde ich, gegen uns ganz gut gesehen, den Ball abgegeben hat und der bei einem der anderen Zentrumspieler war, hat er sich von außen sofort wieder nach innen gezogen, um einen Raum zu schaffen, um eine zusätzliche Anspielstation zu sein, um im Zentrum zu überlagern. Also interessante Sichtweise eines Reporters.
Ja, vielleicht war auch diese neue Rolle als Außenspieler vielleicht auch nicht ganz ernst. Ich weiß es nicht mehr, ich habe den Artikel jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber halt, das halt heißt, dass er jetzt auch mehr auf Außen spielt, vielleicht nicht als klarer Außenspieler, sondern halt auch mehr auf Außen stellt
das
als
auf jeden
die
Fall,
Spiele
das
davor.
Auf jeden Fall.
Deswegen, ich werde jetzt nicht, nachher stimmt das nicht und dann habe ich was Falsches erzählt.
Lügen-Podcast.
Genau, dann nicht Lügenpresse, Lügen-Podcast, genau.
Ja, dann schickt die zu mir. Ich habe das ein bisschen mehr ausgeführt. Das ist okay, ich kann damit.
Aber du hast ja auch gut begründet, vielleicht war es ja genauso und wir haben das alle genau richtig gesehen. Gut, zweite Halbzeit. Ich habe dich nach dem Spiel noch gefragt, weil ich halt weniger gesehen habe. Hattet ihr große Chancen? Habt ihr wirklich auch mehr rausgespielt? Aber ich habe wohl öfter gesehen, dass es beim Stand auch, wo es noch knapp war, beim 3-2, öfter mal das Spiel in eine Richtung verlagert wurde, wo ich nicht viel sehen konnte. Wollte ich halt nur wissen, hatte Pünti mehr zu tun oder war es eher anlaufen und mehr als Halbchancen waren es dann nicht?
Ja. Es waren viele Halbchancen, immer mal wieder eine Idee, aber nichts Zwingendes, was mir unbedingt im Gedächtnis geblieben ist, wo ich auch sage, boah, den holt Pünd überragend raus. Im Endeffekt waren das alles Flanken Richtung Fünferkante, knapp zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer, wo ein Torhüter in Ruhe hingehen kann, einmal laut Torwart brüllt und dann den Ball fischt. Wirklich zwingendes war nicht, aber auch defensiv, wir haben keine großen Chancen zugelassen, es waren keine großen Chancen bis auf die zwei Tore noch, weswegen ich halt auch da bin und sage, ja, ein 5-2 ist mir vom Ergebnis halt einfach zu hoch, dass wir verlieren,
ja, ich mit.
Würde ich in Summe am Ende sagen, ist okay, weil Meppen schon in Halbzeit 2 mehr Ballbesitz hatte, höhere Feldüberlegenheit in meiner Wahrnehmung, das Pressing deutlich gesteigert hatte, deutlich intensiver. Damit kamen wir anfangs in Halbzeit 2 auch gar nicht klar. Das war die kleine Veränderung, die ich vorhin schon mal meinte, die angepasst wurde. Das ist auch ganz interessant. Da hat Shep direkt nach der Pause auf dem Weg zum Platz noch euren Trainer gefragt, ob wir denn jetzt direkt anlaufen sollen oder auf Kommando warten und er hat gesagt, nein, direktes Anlaufen. Ich habe das an die Spieler weitergegeben, die haben das versucht umzusetzen. Deswegen hat das auch in den ersten 5-6 Minuten ganz gut funktioniert, dass man das so halbwegs wegverteidigt bekommt. Und dann wurde auch wieder zurückgeschoben in eine deutlich ruhigere Form, aber trotzdem keine großen Chancen rausgespielt. Wir haben uns halt natürlich erstmal darauf besonnen, hinten stabil zu stehen, weil wir wussten, die Qualität, die Meppen hat, die kann immer wieder kommen. Das kann immer wieder gefährlich werden. Wir gucken mal, ob wir da vielleicht nochmal einen Konter fahren können, ob wir da über einen Standard nochmal was holen. War dann am Ende nicht so, weswegen ich schon sagen würde, okay, die Niederlage ist berechtigt, die ist in Ordnung, aber sie ist für mich definitiv 2 Tore zu hoch.
Ja, ich wollte gerade noch mal eben nachgucken, wann das 4-2 gefallen ist in der 63. Minute und sehe gerade, dass Haritonov laut Fußball, die das 2-2 gemacht hat. Ich war mir eigentlich recht sicher, dass es Stuhlmacher war, der in der Mitte war, aber okay. Ja, das 3-2 wollte ich noch mal ganz kurz einwerfen, auch ein abgefälschter Ball noch von eurem Torwart, der den in die Mitte geklärt hatte, fällt mir noch gerade so ein, noch mal eben kurz noch eingeworfen, ja. wo Harry dann abstaubt.
Im Spiel selber auch, dachte ich auch, dass es Stuhlmacher ist.
Ja, okay, ja gut, bei fußball.de steht Harry, Harry, das
bei Kicker, beim stimmen. Kicker auch.
Beim Kicker auch, okay, ja gut, okay. Na, ist ja auch egal, wer es gemacht hat, gut. Ja, das 4-2, Christopher Schepp, genau, Tobi. Stimmt, das wollte ich auch gerade noch sagen, wegen dieser Wahrnehmung mit Stuhlmacher auf Außen. Schepp ist ja eigentlich mehr unser zentraler Stürmer aktuell, aber halt auch jemand, der sich immer mehr auf Außen fallen lässt, der damit sehr, sehr gut klarkommt, dass wir jetzt so eine variable Offensivreihe spielen, ohne ganz, ganz, ganz klaren Zielspieler, dass es dann mal Wensing, mal
ja,
eher...
Das war ja vorher auch schon so sein Job, wo halt die Koordinaten aber deutlicher waren, halt auf Marek Jansen alles abgezielt und jetzt ist er halt wahrscheinlich selbst in der Variabilität halt höher, weil er halt nicht vor sich als Stürmer noch einen Stürmer hat, wo er denkt, den muss ich zwanghaft bedienen, sondern er sucht sich halt vielleicht jetzt lockerer denjenigen, den er besser anspielen kann. Ne?
Oder halt wie bei dem Tor hat er es dann gemacht. Da sieht man auch mal so, Chep auch ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht, muss man auch einfach mal sagen. Halt war da vorne wirklich ein sehr großer Aktivposten. Und wie er das 4-2 dann macht, auch Fernschuss, dann auch, da sieht man auch, Selbstvertrauen ist wieder da und das hilft ihm dann aktuell auch. Und ja, so ein Ding, den machst du wahrscheinlich auch nur, wenn du gerade in der guten Phase bist. Also schön.
War das der zweite Fernschuss? Ja, ne?
Ja, genau. Der erste von Wensing mit dem 1-0 und das 4-2 war dann er.
Das sah sehr identisch zum 1-0 aus.
Ja, so ein bisschen, ja. Ich weiß gar nicht, war das auch nach dem Standard oder war das herausgebildet? Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr so ganz in
Erinnerung. Nee, ist, glaube ich, aus dem Spiel herausgefallen. Der sah halt so identisch aus, weil er ins gleiche Eck, glaube ich, eingeschlagen ist. Auch flach kam, auch schwer zu sehen war für Duffy, unseren Torhüter.
Ja.
In der Partie. Weswegen der schon relativ identisch aussah, dann, da bin ich auch ehrlich, manchmal kriege ich die Torschützen gar nicht richtig mit im Spiel, weil ich mich dann über gewisse Szenen ärgere, gerne auch mal lautstärker gegenüber dem Schiedsrichter ärgere, weil ich da irgendwas gesehen habe,
was da vielleicht war. Das ist mir gänzlich unbekannt.
Ist.
Ja, ich kann sowas auch gar nicht unterstützen, muss ich sagen.
Liebe Grüße an alle Regionalliga Nordschiedsrichter, da habe ich auch noch gleich eine kleine Anekdote zu gestern. Aber deswegen dachte ich erst, dass es halt Wensing war im Spiel, weil ich mir so dachte, ey, komm, das Tor, das habe ich doch schon gesehen, das war doch das 1-0, warum kriegen wir jetzt exakt von einer Optik so ein fast identisches Tor? Dann war halt die Messe auch gelesen, dann sind die Köpfe bei uns runtergegangen. Es ist halt auch ganz, ganz schwer gegen einen Gegner, der ein Etat jenseits von unserem hat, dann nochmal einen 2-Tore-Rückstand aufzuholen. Ich weiß, das ist vielleicht komisch für euch zu hören, aber ihr habt halt nun mal, würde ich behaupten, in dieser Liga, zweite Mannschaft, in Klammer ich aus, die nehme ich da gar nicht mit rein, das ist einfach ein unfaires System, würde ich trotzdem behaupten, dass ihr mit Abstand den größten Etat der Liga habt. So, wir haben halt den kleinsten bzw. zweitkleinsten Etat. Ich weiß nicht, ob Todesfelde mehr hat. Ich würde behaupten, ja. Ich weiß es aber nicht.
Die konnten sich immer noch ein Trainingslager leisten im Winter.
Ich muss dir schon sagen, das mag alles stimmen, was du jetzt sagst und auch in der Außendarstellung, aber ich glaube, vor 6 Wochen hättet ihr noch ganz gute Chancen gehabt.
Ja, safe. Ja. Und das Thema
Kleinzeit. Wie hat Lothar Matthäus einst gesagt, wäre Fahrradkette.
Das mit dem kleinsten Etat, das ist aktuell akzeptiert. Das hat Meppen in der Drittligasaison auch immer wieder gesagt. Also, das ist schon in Ordnung.
Ja,
und ich dachte, das ist halt auch ein Punkt, ist
ehrlich gesagt. Champions League für euch.
Ja, also in gewisser Weise. Und das ist ja auch das Bekloppte, dass wir trotzdem jedes Spiel genießen, irgendwie. Also, ich zumindest. Ich spreche da jetzt nicht mit jedem Spieler drüber, aber ich weiß, dass es ein, zwei Spieler gibt, die auch sagen, ey, natürlich will man hier maximalen Erfolg rausholen und maximaler Erfolg ist für uns ein Klassenerhalt, ganz klar. Unabhängig von Havelse, unabhängig von Teutonia, die abmelden, aus eigener Kraft, das ist halt der maximale Erfolg. Aber trotzdem sei es den Spielern, da bin ich auch klarer Verfechter von und ich glaube, da sind wir uns im Verein auch alle einig, es sei jedem gegönnt, jedes Spiel zu genießen und das tue auch ich und jede Niederlage tut mir weh, die tut mir richtig weh und trotzdem freue ich mich darüber, weil ich sage, hey, wir haben trotzdem auf Regionalliga-Niveau gespielt und wir haben das geschafft, da spielen zu dürfen, wo andere hinwollen, so und von daher ist das irgendwo eine Art von Champions League, klar.
Ja, also das war jetzt natürlich ein Zitat von unserem ehemaligen Trainer, der das halt über die dritte Liga und den SV Meppen gesagt hat. Deswegen habe ich es einfach nur umgewandelt.
Ne? Also redet ihr vom ewigen Ernst? Hat der
nee, das auch nein, zum Besten gegeben? Von einem Christian Besseren.
Christian Neid hat das mal gesagt in, ich glaube, unserer zweiten, ja, ich glaube, das müsste die zweite Drittligasaison gewesen sein, wo wir halt auch lange unterm Strich standen und auch lange Letzter waren. Und,
aber ich finde es ja sehr passend. Ich finde es sehr passend.
Ist es auch. Und ich fände das ist auch geil, war auch jetzt Spaß beiseite, ist ja auch kein Quatschargument mit dem Etat. Das ist halt einfach Fakt auch. Das ist dann für, wir wollen unbedingt raus aus dieser Regionalliga. Das sind dann halt andere Ansprüche. Aber ja, es gibt genauso welche, die dann diese Liga halt schon, je nach, es kommt immer auf die Größe des Vereins an. Wenn wir über die dritte Liga reden, da lacht sich dann halt, lachen sich andere Vereine kaputt.
Der HSV. Der ja. ewige Zweitligist.
Ja, genau, deswegen.
Das gefällt mir auch.
Ja, nee, das.
Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich fand das auch gerade ganz geil, was du gesagt hast. Wir stehen auf jedes Spiel, jede Niederlage tut uns so dermaßen weh und ich feiere das hier ab und wir genießen den Fußball. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, genau, wir sind halt gerade in einer anderen Gegebenheit und aufgrund dessen, wie es hier läuft und welche Trotzigkeit da manchmal halt dann auch von Vereinsseite irgendwie gegeben wird und wie da halt mit Informationen gespielt wird und was da halt plötzlich da zu Buche schlägt. Du verlierst hier gerade, also das ist mein Problem gerade, du verlierst so ein bisschen die Lust, weil du fühlst dich so als Marionette. Weißt du, auf dem einen Tag erzählen wir dir nach, ich gebe das jetzt nur als Beispiel und das sind alte Kamellen, ist mir auch scheißegal, ne? Wenn wir jetzt Marek Jansen in der Winterpause abgegeben hätten, das wäre das falsche Signal an die Liga gewesen. Wir wollen ja noch irgendwas erreichen. Jetzt liest du vor wenigen Tagen, ja, es war ja nie Ziel, Meisterschaft zu erreichen, diese Saison. Und weißt du, da sitzt du halt einfach da als Fan, der auch wirklich sein Herzblut da reinsteckt und denkst, langsam könnte jemand anders verarschen. Also das nervt einfach nur noch. Und deswegen, das ist das Schlimme, dieser Genuss, diese Liebe, die geht gerade echt so ein bisschen verloren. Ich habe zu Lukas gesagt, bevor wir uns jetzt hier getroffen haben, ich habe gerade richtig keinen Bock auf Fußball mehr. Und das finde ich wirklich sehr traurig, weil ich eigentlich mit viel Herz und Leidenschaft ins Stadion gehe und meine Mannschaft gerne anfeuere. Aber wenn das alles drumherum einfach richtig kacke ist, du, wenn sie sich sauber aufstellen würden und sagen würden, wir wollen einfach standhaft geil in der Regionalliga Nord spielen, alles klar, aber das...
Kannst du nicht.
Genau, aber das wird ja nicht ausgerufen, sondern es wird ja immer rumgedengelt mit, wir müssen hier raus und das muss die nächste Liga sein und bla bla bla. Das nervt halt einfach. Weil im Augenblick, das tut alles ein bisschen weh.
Um dich auch reinzuholen, Jonas, das war Aussage von Lukas Biniermann so also ein bisschen gewesen. Also Verein hat gesagt, Marek bleibt, Trainingslager und wir wollen das wie Endspiele sehen, wir wollen das Maximale rausholen, vielleicht kann man ja nochmal irgendwie angreifen und so, vielleicht strauchelt Havelse, wenn wir die ersten Spiele gut machen und so, das war halt so die Aussage. Und Lukas Biniermann hat jetzt gestern, glaube ich, ein Interview gegeben, wo er dann gesagt hatte, ja, also ich bin hier nicht, meine Aufgabe war es nicht, hier Meister zu werden, nachdem ich übernommen hatte.
Ja. Und da reden wir davon, er hat ja am dritten oder vierten Spieltag übernommen. Er hat am vierten Spieltag übernommen diese Saison und sagt, seine Aufgabe
sagt war es,
nicht
noch,
Meister zu werden.
Das Geilste ja, war dann auch noch
also,
die Aussage.
Also dann frage ich mich halt auch, was das denn für eine Attitüde ist von ihm oder Entscheidungsträgern, wer auch immer. Ja. Weil, also es ist egal, ob er... Vielleicht hat er sich ja wirklich gesagt, meine Aufgabe ist jetzt hier nicht Meister zu werden, sondern Spieler weiterzuentwickeln. Das kann ja alles intern stimmen, aber das musst du dann nach außen zum einen besser kommunizieren, damit eben nicht so eine Erwartungshaltung entsteht, gerade weil ja Fans auch wissen, ey, wir haben den größten Etat der Liga, ey, wir haben den Spieler und den Spieler und den Spieler.
Wir sind letztes Jahr Zweiter geworden. Krebsen
trotzdem im Niemandsland der Liga rum und machen sich zwischendurch Sorgen. Und ich habe das bei Marco ein bisschen runtergespielt, gebe ich zu, weil ich immer gesagt habe, ey, ihr habt viel zu viel Qualität dafür. Aber trotzdem irgendwo berechtigte Sorgen, richtig tief mit in den Abstiegskampf zu rutschen.
Ja.
Der, das kann ich aus eigener Erfahrung, genau, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, der ist brutal hart.
Ja,
das, weil da auch gerne mal zugetreten wird. Und da wird auch drüber gehalten mit offener Sohle. Und ein Schiedsrichter guckt da auch, weil es eben nur Regionalliga ist, mal weg oder sieht es nicht richtig, whatever. Ja, das ist dann halt auch eine quatschige Aussage, in der du dich ja auch selber in eine schlechte Lage bringst, weil du sowohl vielleicht, wenn deine Mannschaft das auch nicht weiß, was du dir denkst, deine Mannschaft so ein bisschen verkaufst und von Karren schießt, die sich dann auch denken, ja, okay, wozu reiße ich mir dann hier Woche für Woche für den Arsch auf? Und zum anderen du halt einfach auch die Fans und ja, die Fanszene gegen dich aufbringst, die ja auch bei euch zugegebenermaßen nicht unbedingt klein ist. Wenn das jetzt der Trainer von Jellelo sagt oder so, ja, so what, dann sage ich da auch, ja, okay, gut. Ist halt für die Mannschaft Mist, aber den Fans juckt's nicht, weil viel haben die nicht. No disrespect an Jellelo. Aber da wird das halt nicht ganz so hart gewichtet, wie es halt bei euch der Fall ist oder wie es in Lübeck der Fall wäre, in Oldenburg oder sowas. Das ist ja eine völlig, völlig desillusionierte Aussage, die ja gar keinen Sinn ergibt. Und klar, du versuchst so ein bisschen
die Kohlen aus dem Feuer zu holen. So eine Aussage.
Du versuchst halt die Kohlen irgendwie aus dem Feuer zu holen, um so ein bisschen auch ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber so eine Aussage an dem Zeitpunkt bringt halt keine Ruhe rein, sondern bringt eher Feuer rein, weil du dann dir vielleicht auch denkst, ja, okay, das rechtfertigt jetzt was?
Ja, genau. Nichts. Das habe ich nämlich auch gedacht. Er hat nämlich auch noch gesagt, ja, das war vielleicht so ein bisschen der Fluch der guten Hinrunde, dass wir dann so eine hohe Erwartung geschürt haben. Nein, ja, aber die Erwartungen sind
die immer Erwartung gleich. Die Erwartung muss doch da sein.
Ja, genau. Und was ist daran schlimm,
auch Meister werden
zu wollen? Ja, so, ganz genau, sehe ich auch so.
Man kann sich da halt ja auch nicht gerade machen und sagen, okay, wir haben es richtig verkackt, sorry Leute, wir haben es versucht, aber wir haben es verkackt, dann sagt halt keiner.
Was mir auch Sorgen macht, wenn ich solche Aussagen
höre. Aber das ist doch deutlich authentischer, wenn du das sagst, als wenn du dich da hinstellst und sagst, ja, nö, war halt nie das Ziel. Doch, es war das Ziel, aufzusteigen. Wie steigst du auf, indem du Meister wirst? Anders geht es nicht, weil nicht der Zweite aufsteigt, es steigt nicht der Dritte auf, es steigt nur, wenn überhaupt, der Meister auf. Wenn sich unser Trainer da hinstellt und sagt, naja, wir hatten nie das Ziel, Meister zu werden, da sagt jeder in der Liga, ja,
stimmt.
Okay, das ist erwartet. So, krass.
Das ist aber eine krasse Aussage jetzt, Junge.
Ja, das sieht
natürlich das, die ganze... Das würde halt keinen wirklich schockieren oder keinen wundern, weil jeder halt sagt, naja, die sind halt, die Medien sprechen davon gerne, dass wir Abstiegskandidat Nummer 1 sind, Abstiegskandidat Nummer 2, ja, okay, ich mag das persönlich nicht hören, ich mag das auch nicht, weil es gibt in dieser Liga nicht einen Abstiegskandidaten, es gibt da irgendwie 8 jede Saison, weil irgendwie 5 absteigen können und 8
Grüße nach Oldenburg.
Die gleiche Scheiße zusammenspielen. Aber wenn sich da halt unser Trainer oder was ich eben halt meinte, der von Jellelo da hinstellen, ja, das war nie unser Ziel, da beschwert sich keiner. Aber das kannst du halt in Meppen und im Meppener Umfeld so aus meiner Wahrnehmung und meiner Idee von Fußball halt auch nicht bringen. Das geht nicht. Du bringst halt alle gegen dich auf, als dass du irgendwas runterkriegst.
Wie gesagt, nochmal, wenn du dich gerade machen würdest, sagen würdest, ey, sorry Leute, ja, natürlich wollten wir das, aber wir haben es verkackt und Respekt an Havelse, was die da wegballern gerade, da konnten wir auch irgendwann nicht mehr rankommen. Sag doch sowas, das finde ich authentisch, das finde ich ehrlich, das finde ich auch loyal den Fans gegenüber zu sagen, ja, sorry, wir haben es wirklich verkackt einfach die Saison und fertig. Nee, das kommt nicht. Wir mussten ja nie Meister werden, das war ja gar keine Aufgabe. Nee, ja, sag also, das 2 Tage vor Ende der Saison.
Wenn du halt nicht unbedingt da jetzt eingestehen willst, dass du es selber verkackt hast, dann sag halt, yo, Glückwunsch an Havelse, das war halt schwer mitzuhalten oder das ist nicht möglich, weil die nicht zu schlagen sind in dieser Form, in diesem Hoch, in dem die sind. Da brauchst du dann halt auch nicht mal sagen, dass du es selber verkackt hast, aber sich da hinzustellen und zu sagen, ja, hier war ja nie das Ziel, Meister zu werden, das ist ja kompletter Humbug.
Ja, das würden sie halt auch nie sagen, genau das, was du gesagt hast. Man würde immer sagen, ja, unsere Mannschaft hat natürlich die Qualität, auch Havelse zu schlagen, leider hat das nicht funktioniert. Weißt du, das wäre der Satz. Also,
ja, vor allen Dingen, das, selbst
aber auch wenn das ist ja ehrlicher, als zu sagen, ja, wir wollten nie Meister werden. Ja, das ist...
Na gut.
Ja, also ich glaube, ein bisschen differenziert. Beniermann hat gesagt, es war nie mein Ziel oder es war nie meine Aufgabe, hier Meister zu werden. Ist schon an sich ein sehr streitbarer Punkt und schwieriger Punkt. Ja,
aber die außergemeine aber was hat Aufgabe er denn gedacht? Ist ja, hat jemand anders hat ihm die Aufgabe denn? Gegeben,
genau. Oder? Genau, ja, wir müssen aber nur mal
was
gucken.
Was hat er denn dann bitte gedacht?
Ja, genau, wir müssen nur mal gucken, wie ist er zu dem Posten gekommen. Da hat David Rosogic sich hingestellt und gesagt, er sieht die sportliche Entwicklung gefährdet. Auch wahrscheinlich im Hinblick auf nächste Saison.
Also Alipo wollte Meister werden.
Ja, der hat Alipo auch nie gesagt. Alipo hat gesagt, wir wollen oben mitspielen und das Meister rausholen. Und das ist ja auch eine gute Aussage, ehrlich gesagt. Und das kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem hätte er sich wahrscheinlich nie in einem Interview gestellt, so, ja, meine Aufgabe war es, nie Meister zu werden. Das hat er wahrscheinlich nicht gesagt. Nee. Aber wenn halt erstens die sportliche Entwicklung gefährdet ist und du holst einen neuen Trainer, der dann den Regionalliga-Rekord, Negativrekord vom SV Meppen aufstellt mit 10 Spielen ohne Sieg, dann frage ich mich, ist die sportliche Entwicklung, wie läuft es da so? Wie ist da denn so das Ziel die Saison? Kann man da sagen, das hat alles funktioniert oder war das auch jetzt nicht mehr die Aufgabe?
Ist die sportliche Entwicklung ehrlich gesagt nicht mehr gefährdet.
Ja. Und was
weil auch, sie am Boden liegt oder weil sie wieder vorangeht?
Die musste erstmal reanimiert werden. Da hat man gerade irgendwie geschafft, mal gucken, wie lange es gut geht. Ne?
Ja, und das ist nämlich auch. Dann wurde zwischenzeitlich auch gesagt, ich sehe uns auch aktuell noch gar nicht im Abstiegskampf nach dem 8. verlorenen oder 8. nicht gewonnenen Spiel und so. Ist auch schwierige Aussage. Naive Aussagen, genau. Vor allen Dingen, wenn man, ich glaube, das war das 9., also da war der Rekord eingestellt oder ja, eingestellt und dann kam Havelse danach.
Aber wir haben ja als einzige offiziell den Abstiegskampf ausgedrückt, als inoffizieller Podcast.
Aber schön hat man dann nach dem Norderstedt-Spiel gesagt, ja, jetzt haben wir eigentlich den Klassenerhalt halt so gut wie sicher. Aber ich denke, okay, jetzt hat man es doch irgendwie, egal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn du jetzt schon wieder mit solchen Ausreden findest, um zu sagen, um alles, was bisher so gelaufen ist, noch halbwegs schön zu reden, dann frage ich mich, was nächste Saison ist. Ja. Wenn es da mal eine Zeit lang nicht funktioniert, wie ist dann halt so? Wird man dann sagen, ja gut, was ist denn? Das ist
alles langfristig angelegt.
Ja, wir wollten genau so schnell wie möglich.
Meister werden.
Wir wollen zwar so schnell wie möglich in die dritte Liga, aber jetzt auf das Datum gelegt haben wir uns auch nicht hundertprozentig. Nee,
genau. Da frage ich mich auch mal sehen, auch, wir sind ja auch noch in einem schnellen Tonus drin. Wenn du das letzte Mal überlegst, waren wir wieder aufgestiegen sind in die dritte Liga, da waren ja 19 Jahre.
19? Ja.
Also Fakt ist, nächste Saison ist halt für die Region Nord der beste Zeitpunkt. Ne?
Ja.
Weil aber der Meister der Region
nicht nur
Nord direkt
wir,
hochgeht.
Spoiler-Alarm.
Aber wenn wir nächste Saison nicht ausrufen, dass das Platz 1, das klar ausgerufene Ziel, oder wenn nicht klar ist, dass, oder wenn wir nicht sagen vor der Saison, wir wollen Meister werden, wir wollen direkt hoch, dann drehe ich aber durch. Weil das ist, was du gesagt hast, höchster Etat, eigentlich auch schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet mit einem guten Team, so was sich so ein bisschen auch gefunden und gewachsen ist.
Verträge
muss jetzt noch ein paar Vertragsverlängerungen machen und ich habe jetzt übrigens auch gelernt, dass Simon Engelmann doch noch ein sehr, sehr junger Spieler ist. Wie alt ist euer Torwart nochmal?
Tobias Dofner, ja.
Wie alt ist der?
Aber der Unterschied, Tobi 41. Ist 41. Tobi
ist das ist ja, als würde ich im Tor stehen gefühlt.
Ja. Ja, deswegen kleiner Gag.
Der Unterschied ist aber, er ist Torwart und Simon Engelmann ist ein Stürmer.
Ja,
das sind zwei völlig unterschiedliche Positionsgruppen und wenn man Duffys physische Form sich anschaut, die ist schon überragend. Also wenn ich in seinem Alter, liebe Grüße an dieser Stelle an Duffy, der das wahrscheinlich nie hören wird, aber falls doch, wenn ich in seinem Alter nur halb so fit bin wie er jetzt, dann habe ich alles richtig gemacht. Das Problem ist nur, ich bin ja aktuell nicht mal halb so fit.
Ja, war auch nur ein kleiner Gag von mir natürlich. Aber ich finde halt diese Aussagen insgesamt sehr, sehr beunruhigend, wenn das so geäußert wird und so. Das mag vielleicht, vor allen Dingen, es passt ja auch einfach nicht zusammen, was Vorstand sagt und was Trainer sagt. Da denkt man auch, okay, bitte redet miteinander, bevor sowas ist. Da merkt man auch, bin jemand, Interviews sind absolut nicht eine Stärke, muss man einfach mal sagen. Training. Auch so, was nach dem, was so nach den Spielen so gesagt wird, immer viele Ausreden, das kommt in Meppen auch immer nicht so gut an. Ich finde es halt auch so ein bisschen schöner, wenn einfach gesagt wird, haben wir verkackt, wir wollen es besser machen.
Ja, halt schier unsympathisch. Also, wie er sich verkauft, ist mir schier unsympathisch. Also, tut mir einfach leid, wenn ich das so sagen muss. Sag
ich glaube auch nicht, dass er.
Ja, ich habe auch schon mal ein bisschen privat mit ihm Saison gesprochen. Ist schon sehr. Ich schon. Ich bin da auch, ich gehe da ganz.
Die letzten drei Spieltage sagen, er macht weiter.
Ja. Ist halt gucken, was der sportliche Leiter will. Ich finde ihn, also als Mensch finde ich ihn eigentlich schon in Ordnung. Nö, aber.
Diese oder nächste Woche.
Ja, genau. Das ist so der Plan.
Welche Namen werden behandelt?
Knight hat jetzt offenbar freigestellt worden, wobei der geht's ja nicht, hat ja
Krämer. Nee, also drei Namen sind ausgeschlossen worden. Also Ernst Middendorf kommt nicht zurück, Gott sei Dank. Christian Neidhardt kommt nicht zurück.
Henning Riesemann.
Und Henning ja,
gut,
na dann Heid 4 und Tobias Schweinsteiger, wird,
der... Dann ist mein Hot Take hinfällig, aber sonst hätte ich gesagt, Christian Neidhardt übernimmt erstmal als sportlicher Leiter und wird irgendwann tendenziell den Trainerposten machen.
Ja, gut.
Also tatsächlich, also so...
Ich glaube, im Verein selber gibt es keine Leute, die dazu Nein sagen würden.
Ich glaube, außenwirkungsmäßig wäre das, glaube ich, auch die positive Bombe, sage ich jetzt mal. Ich glaube, also bei Otto Normalfan und sowas alles, ich glaube, das wird irgendwas wachküssen, da sage ich mal. Wie weit das für die sportliche Entwicklung wirklich gut ist, wage ich nicht zu beurteilen.
Also die Namen, die noch Tobias Schweinsteiger ist auch mal im Forum kursiert, das wurde auch abgeschmettert als Bullshit, fand ich schon sehr nett von unserem Vorstandssprecher. Also,
schade, ja, das, sehr, sehr großes
nein,
Schade.
Nein, sehr, sehr, Gott sei Dank.
Ich also, weiß, Osnabrücker und
nein, das ist nicht so deswegen, gern gesehen.
Nicht nur deswegen.
Aber unabhängig, also,
unabhängig von dem Stint, ich weiß nicht, wie aktiv ihr 243 verfolgt, mein erster Name, den ich überall reinschmeiße, wenn irgendein höherer Club einen neuen Trainer sucht, ist Tobias Schweinsteiger, weil ich einfach sportlich sehr, sehr, sehr viele Stücke auf ihn halte und mir das angucke in Osnabrück. Ganz ehrlich, du hättest da Pep Guardiola mit dem Kader in die zweite Liga schicken können, die wären trotzdem abgestiegen, weil dieser Kader nie zweitligatauglich war. Und was er in nicht mal einer vollen Saison aus Osnabrück auf Rang, ich glaube 16 oder sowas, Run auf mit direktem Aufstieg hingelegt hat, das ist halt einfach überragend. Das zeigt halt, wie gut dieser Mann sportlich ist. Warum der keinen Job hat seit anderthalb Jahren, ist mir ein großes Rätsel. Also entweder hat er einen dicken Vertrag in Osnabrück, wo er sagt, ich habe keine Eile. Oder er eckt irgendwie anders an. Ich persönlich würde ja in Saarbrücken, die haben ja jetzt den Trainer geschmissen, die haben Alois Schwarz geholt. Naja, den Call kann ich mir dann auch sparen. Aber den hätte ich halt sehr gerne bei euch gesehen. Und ich würde eine Neidhardt-Rückkehr beurteilen im Vorfeld mit, es wäre ein Fiasko, weil aufgewärmt schmeckt am Ende des Tages nur Gulasch. Und es gibt zu viele Beispiele, auch aus höheren Ligen, dass oftmals eine Rückkehr eines Trainers zu... ja, nicht dem gewünschten Ergebnis führt.
Wer wäre dann in anderer Funktion da? Ne? Also das wäre dann wäre nicht in der Trainerposition, sondern sportlicher Leiter.
Das ist es nämlich, was wo Tobias Schweinsteiger auch gehandelt wurde als sportlicher Leiter und nicht als Trainer.
Ich glaube aber, dass ihn das zu sehr selber jucken würde, wieder Coach zu sein.
Ja, aber das was ich gerade gesagt habe, Tobias Schweinsteiger war jetzt hier nicht als Trainer gehandelt oder das Gerücht, sondern dass er hier sportlicher Leiter macht. Und da hättest du quasi genauso eine Wundertüte gehabt wie David Rzogic. Und deswegen, das wurde
das
abgeschmettert.
Das ist klar.
Ja, naja. Wollen wir ganz kurz nur, um da einen Abschluss reinzubringen, Tim Möller noch eben das 5-2 gönnen.
Ich hab's vorhin auch schon gedacht.
Stimmt, wir sind ganz
abgeschwiffen.
Wir müssen da ja nicht mehr lange drauf eingehen, weil ich finde, wir haben jetzt gerade die interessantere Diskussion gehabt, aber wir sollten noch kurz eben abhandeln, dass er halt das 5-2 noch...
Freut mich auch für ihn, dass er jetzt auch, er hat es ja schwer in der Rückrunde Spielzeit bekommen und hat sich damit im Torweg noch belohnt. Auch schön war ein Konter, auch von Domröse dann, glaube ich, vorgelegt. Und schön ins quasi auf den Torwart auf den falschen Fuß erwischt und dann eben noch eingeschoben, so ein 5-2. Ja, so fällt dann auch ein 5-2, sagen wir es mal. Ja, das war auch in der letzten Minute, oder quasi letzte Minute, das war schon. Das
die Kirsche auf der Sahnetorte quasi.
Mhm. Ja, die hättest du mich nicht gebraucht. Ich hätte ihn mehr gefeiert, wenn er den daneben gesetzt hätte.
Ja, wäre auch genau wie du es gesagt hast, ja vom Ergebnis definitiv deutlich fairer noch gewesen. Also das war jetzt dann halt. Auf jeden Fall das eine, wenn nicht sogar das zweite Tor zu viel.
Ja, ich würde ein Tor zu viel sagen, weil ich glaube schon, dass wir auch ein, zwei Chancen mehr noch hatten als diese 5 Tore. Aber das stimmt schon, die Chancenverwertung war quasi schon sehr, sehr stark. Und das kennt man von uns eigentlich nicht.
Ja, ich kann da nicht mitgehen. Ich bleibe dabei 2 Tore zu hoch. Aber nehmt es mir nicht übel, da bin ich dann auch bias und habe die BSV-Brille auf und...
Ja, schade, tschüss.
So ein bisschen auf. Dankeschön, war schön mit euch, Volkhalle 12:03, danke. Nein. Was ich halt schade finde, ist einfach unsere Torbilanz. Wir kriegen zu viele Tore, aber das Krasse ist ja trotzdem, dass wir Tore am Fließband schießen. Wir haben die 8 stärkste Offensive der Liga und das als Tabellen-15. Mhm. So, wenn du guckst, die unter uns. Plus die über uns bis zu euch, haben alle weniger Tore geschossen als wir. Und teilweise um die 8, 9 Tore weniger geschossen als wir. So, und das ist dann halt auch was mich dann irgendwo traurig macht. Und dann kann man mir aber auch nicht kommen, das habe ich nämlich auch schon oft gelesen. Ja, der Bremer SV steht da unten, weil sie ja im Winter Niki Gogoatze abgegeben haben, ihren Topstürmer. Ja, der hat 18 Tore geschossen, mit dem standen wir aber auch da unten.
Ja. Und
So.
ihr habt witzigerweise euren Top-Torjäger abgegeben und habt danach, glaube ich, 3 Spiele in Folge gewonnen und wart
Nee,
auch
nicht
ein.
ganz, nicht ganz. Wir haben Spiel 1 in der Rückrunde gewonnen gegen Jeddelo. Dann haben wir drei, ich meine drei, ne, dann haben wir eins verloren, eins unentschieden, dann haben wir drei am Stück verloren, drei am Stück gewonnen, jetzt haben wir vier am Stück verloren.
Okay, also ein Auf und
Unentschieden können
Ab.
wir halt also auch eigentlich gar nicht. Das ist nicht so unser Ding. Also entweder gewinnen wir oder wir verlieren. Und ja, wenn man sich die Ergebnisse bei uns anschaut, ein Blick auf die letzten 5 Spiele, da war das 2-1 gegen Emden dabei, okay. Aber 3-2 gegen Drochtersen, 4-3 gegen Lohne, 5-2 gegen euch, 3-2 gegen Flensburg. Also es fallen im Schnitt 5 Tore.
Unterhaltsam. Also wenn jemand mal in Bremen ist und mal ein torreiches Spiel sehen will, dann zum
Kommt zu uns.
Stadion am Panzenberg, genau.
Also ja, genau, das ist wichtig. Am Panzenberg, da schießen wir die Tore. Wir haben 2 Spiele auf Platz 11 gehabt, da haben wir keins geschossen, da haben wir aber auch nur eins gekriegt. Trotzdem, ich finde den Panzenberg besser.
Ja, dito, dito. Ja, ich wollte, was ich noch sagen wollte, ich hatte das dann als falsch abgespeichert, aber okay, wenn ihr zwischenzeitlich trotzdem 3 Spiele gewonnen habt, dann habe ich die vielleicht im Kopf gehabt, aber dass ihr dann trotzdem noch gut in das Jahr gekommen seid, trotz Abgabe eures Top-Torschützen, der noch mehr getroffen hat als unser. Ja, seitdem hat er nichts mehr gemacht, wurde hier ja dann doch auch mal mit Pfiffen begleitet bei Einwechslungen und so, was ich immer noch sehr verwerflich finde, ehrlich gesagt. Und ich habe schon ein bisschen Sorge, wenn er verabschiedet wird, was dann im Stadion los sein wird. Das hat der Junge einfach nicht verdient. Naja, aber so kann es
Was
dann
ich
halt
ja gut
sein.
fand von ihm, was ich ja gut fand von ihm, dass er am Donnerstag auch mit im Stadion war. Unabhängig davon, ob er vielleicht privat gefahren ist oder mit dem Mannschaftsbus, das weiß ich nicht. Und ich kenne da auch ehrlicherweise eure internen Absprachen innerhalb des Vereins nicht. Ich weiß, dass es bei uns und bei anderen Vereinen gilt, bei Heimspielen haben auch die verletzten und nicht im Kader stehenden Spieler da zu sein. Pflicht. Bei Auswärtsspielen nicht. Da ist keine
Das ist,
Pflicht
glaube ich, bei
dafür.
uns auch keine
Ich
Pflicht.
glaube auch nicht. Aber Marek Jansen und Nikhil Toglu waren beide im Stadion.
Ja, Tuklu auch dann bei der Mannschaft noch am Feiern, vor uns quasi, vor uns Fans. Marek habe ich da jetzt nicht gesehen, aber naja. Gut. Ja. Würde ich sagen, haben wir das Spiel eigentlich so vollumfänglich wie sonst, wie noch nie, so besprochen. Jetzt auch mal mit einer Sicht sozusagen des Gastvereins oder des Heimvereins in dem Fall. Fand ich ja doch ganz cool. Auch mal so ein bisschen da deine Expertise so da zu sehen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, schon zu hören für mich. Und ich hoffe auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen.
Definitiv.
Ja, aber wir haben ja noch ein bisschen mehr zu besprechen. Ich war am Mittwoch, einen Tag davor, endlich mal bei der A-Jugend mal wieder, was auch schon länger, bei mir länger nicht so war. Das erste war ein DFB-Pokalspiel gegen Magdeburg, was wir 1:5 verloren haben. Und dieses war erfolgreicher gegen den Berliner AK. Also nachdem ich in der vorletzten Folge oder letzten Folge, wo wir über die B-Jugend gesprochen haben, wo ich gesagt habe, es ist ganz gut, dass die Ligen so ein bisschen regionaler geworden sind. Die Gegner waren Halle und Berlin. Sehr regional fürs Emsland, weiß man ja. Aber gut, das ist jetzt vielleicht wegen dieser zweiten Runde. Aber ja, Berliner AK, Tabellenführer in der Hauptgruppe B, Liga A, irgendwie sowas. ungeschlagen noch und Meppens A-Jugend ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. 2:0 gewonnen. Zur Halbzeit 200 Meter gebraucht, um in Führung zu gehen. Aber ein starkes Spiel gemacht, auch Berlin, ne, Tabellenführer. Man hat aber schon gesehen, man hatte auch mehr Chancen als der Gegner. Und dann das 1:0 halt auch sehr verdient in die Pause gegangen. Zweite Halbzeit war es, glaube ich, wo dann auch Berlin einen Elfmeter gekriegt hat, der ähnlich geschossen war wie unser, also unser flach ins linke untere Eck vom Torschützen aus gesehen. So auch von dem Berliner, der allerdings nicht ganz so platziert geschossen hat, da konnte der Torwart ihn halten. Und ja, so konnte man dann auch ja, weiterhin ein gutes Spiel zeigen. Ich muss fairerweise sagen, so ganz hundertprozentig habe ich die Tore jetzt nicht mehr im Kopf, aber muss eben nachgucken, wann es gefallen ist. In der 79. genau. Ich hatte nämlich noch so im Kopf, dass es wohl ein enges Spiel insgesamt war. wo wir aber immer mehr Spielanteile hatten als der Gegner. Und ja, dann war halt in der 79. die Messe auch gelesen, wie man so schön sagt. Da 2-0 in Führung zu gehen, war jetzt auch nach der Niederlage gegen den Blumenthaler SV. Ist ja, glaube ich, auch bei euch in der Nähe, oder Jonas? Blumenthal ist das nicht auch in der Nähe von Bremen?
Ja, Blumenthal ist Bremen-Nord, dementsprechend direkt zugehörig zu Bremen und hat eine mehr als nur sehr gute Jugendarbeit. Das muss man dem Verein lassen, so schwach die, oder schwach in Anführungsstrichen, die erste Herren ist, Oberliga-Niveau auch nicht so schlecht, so stark ist deren Jugend. Problem, das kann nicht katalysiert werden für die erste Herren, weil sofort die nächstbesten 2-3 Talente nach 1 oder 2 Jahren dann auch zu größeren, finanzkräftigeren Vereinen am Looking at You Werder Bremen abziehen. Gerne mal okay. Abziehen.
Ja,
zu uns
ja,
leider nicht. Wir haben aber auch keine A-Jugend.
Ja, so gut. So
ist ganz noch nicht.
Okay. Ah, siehst du, hier kleiner Teaser. Ja, aber nach dem Elfmeter, ich habe gerade noch mal kurz in meine Notizen von dem Spiel geguckt. Bis dahin war Berlin auch wohl etwas stärker aus der Kabine gekommen, aber so nach dem gehaltenen Elfmeter sozusagen, da kam wir besser ins Spiel und haben dann ja mit dem 2-0 den Deckel drauf gemacht. Und freut mich, endlich mal wieder einen Sieg gesehen. Ich hatte ja die B-Jugend auch verlieren sehen, habe ich kurz gedacht, habe ja gesagt, immer wenn ich dann mal ein Spiel gucke, verlieren sie. aber nee, ich darf wiederkommen, fand ich dann doch ganz nett. Und dann zum Ende.
Frauen.
Frauen spielen zu Hause gegen Union Berlin. Habe ich heute in der Zeitung auch noch einen Spruch gelesen. Union Berlin war reifer als wir. Kommen wir dann auch noch drauf zu. Also die Frauen haben ja 4-0 verloren gegen den Mit-Aufstiegsfavoriten. Die sind zwar in diese zweite Liga aufgestiegen, aber sind jetzt auf Platz 2 und werden es wohl auch machen, aufzusteigen, weil dahinter kommt ja der HSV und wir. Und dass die beiden werden sich nur um Platz 3 streiten und Platz 1, also Nürnberg auf Platz 1 ist schon aufgestiegen durch unsere Niederlage und auf Platz 2 ist dann Union Berlin. Ja, und die haben einfach gezeigt, was der Unterschied zwischen Profifußball und Feierabendfußball, wollte ich sagen, aber das ist es ja wahrscheinlich
semi-professionell.
Auch. Semi-professionell, ja, genau, wenn man dann ja nur abends trainieren kann, ab und zu mal. Und auch, was der Unterschied ist zwischen einem Kader, wenn man 5-mal wechseln kann und wir maximal 5 Leute auf der Bank haben, die eine Option sind. Deswegen ist das Wort reif, glaube ich, nicht ganz richtig, sondern eher die Breite ist das, was gefehlt hat. Deswegen sind auch die Tore, also die erste Halbzeit war auch noch relativ ausgeglichen. Union Berlin war Spiel- oder Feldüberlegen auf jeden Fall, hatten auch die ersten richtig guten Chancen. Wir hatten die Chancen dann, also wenn da dann halt schon 1-2 Tore fallen, wird das Spiel natürlich ein anderes, ist klar. Aber es stand halt 0-0 und dann hatten wir auch Chancen für 1 oder 2 Tore. Das heißt, in der Halbzeit hätte es wohl auch 2-2 anstatt 0-0 stehen können, aber halt auch 2-0 für Berlin oder 2-0 für uns. Ne? Wie gesagt, wenn irgendein Tor fällt, dann fallen die anderen nicht. Aber ja, so ging es dann halt mit 0-0 in die Pause. Auch ein Ergebnis, das ich so unterschrieben hätte zum Ende hin. Dann fällt halt aber in der 50. Minute durch einen sehr guten Angriff über unsere rechte Seite, über Unions linke Seite, das Tor. Also schlecht verteidigt von unserer Rechtsverteidigerin, von Jenske Steenwijk, die quasi den Ball nur noch hinterher gucken kann. Und dann ist die Spielerin von Union Berlin durch, legt den Ball in die Mitte, abgelegt und dann, ja, ein schöner Schuss ins lange Eck, unhaltbar. Und dann hat man so ein bisschen angemerkt, Union steht hinten, wartet, will kontern und hatte auch die eine oder andere gute Chance. Wir kamen nicht mehr so richtig zurück ins Spiel. Auch wenn es noch die eine oder andere Mini-Chance oder dann vielleicht auch im Endeffekt, wenn sie besser ausgespielt wäre, bessere Chance gab. Aber eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, war nach dem 0-1 fast schon das Spiel aus. Also ich habe vorm Spiel auch zu unserer Gruppe geschrieben, so ein bisschen wie SV Meppen gegen FC Magdeburg in der dritten Liga, mit der Corona-Elf quasi, wo dann ein paar Bezirksliga-Spieler gespielt haben, weil 13 Spieler ausgefallen sind. So ein bisschen fühlte sich das auch so an. Aber ja, da ist dann halt so ein Gegentor Gift. Und ja, die letzten 3 Tore fallen alle nach der 80. Minute. Zeigt dann halt auch, wenn der Gegner nachlegen kann und wir halt nicht und die Kräfte einfach nachlassen, weil die Spielerinnen, die spielen, auch wahrscheinlich auf dem Fitnesslevel, vom Fitnesslevel her keine Startelf-Kandidatinnen sind, aber jetzt unbedingt spielen müssen, weil so viele verletzt sind, ja komm, dann kannst du einfach nicht im Aufstiegskampf mitreden. Es sind jetzt zwar nur 3 Punkte Rückstand aktuell auf, auf Hamburg mit dem deutlich schlechteren Torverhältnis. Jetzt kommt aber die aufgestiegenen Nürnberger, oder wir müssen zu den aufgestiegenen Nürnbergern. Dann kommt noch...
Da kannst du nur hoffen, dass die halt vielleicht nicht mehr so viel Power
haben. Ja, dass die noch besoffen sind, genau. Das ist auch der, da hoffe ich dann auch drauf. Dann kommt dann müssen wir noch nach Frankfurt, zu Frankfurt 2, die Tabellenvierter sind, glaube ich. Ne, vier sind Vierter, Tabellenfünfter dann. Und zum Schluss kommt das Showdown, kommt der Showdown hoffentlich noch gegen den HSV. Das sind alles Bretter.
Ja.
Und die Mannschaft oder das Team, besser gesagt, ist einfach auch, also dass die mit dem Aufstieg was zu tun hat aktuell, das ist einfach unfassbar, wenn man sich anguckt, wie dünn dieser Kader von Anfang an schon war. Ich glaube, 20 Spielerinnen, so um den Dreh. Und davon auch viele aus der zweiten und der B-Jugend hochgezogen, wo du dann auch nicht weißt, oder wo du weißt, die können Fußball spielen, wo du aber nicht weißt, wie können die Zweitliga-Frauenfußball spielen. Können die das durchhalten? B-Jugend ist zum Beispiel auch nur 80 Minuten. Ja. Ne? Da ist die Körperlichkeit eine ganz andere. Und viele aus der zweiten, wenn halt Regionalliga ist, dann ist halt noch ein Sprung zur zweiten Liga. Und wenn du dann da halt gegen andere Zweitvertretung spielst, wie Frankfurt ist jetzt eigentlich das einzige Positivbeispiel, in Anführungsstrichen, weil die halt oben mitspielen, der Rest ist ja unten drin. Aber kann halt auch mal sein, dass da Bundesligaspielerinnen aufgefüllt werden. Und dann ist das halt auch nochmal eine andere Qualität. Da weißt du nicht, wie du dagegen pressen kannst. Oder halt dann Nürnberg und Berlin. Nürnberg abgestiegen, Berlin aufgestiegen, der HSV professionalisiert sich immer weiter. Dann hast du natürlich auch noch so Vereine drin wie Sand und so, die auch Qualität haben und Traditionsvereine sind. Ich habe vor der Saison eher mit Klassenhalt gerechnet, dass da halt so ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich auch starker Fußball gespielt wurde. Zeigt einfach, dass Qualität da ist, aber halt für das ganz große Ziel höchstwahrscheinlich, ja, es nicht mehr reicht. Und wahrscheinlich ist das dann, müssen wir nicht darüber reden, die Saison mit drei Aufsteigern könnte die letzte gewesen sein, dass man noch einmal Bundesliga-Luft schnuppern kann. Aber ja, wenn die Bundesligisten jetzt nach und nach ziehen und doch erkennen, oh, man kann ja doch relativ gut Frauenfußball spielen mit relativ wenig Aufwand, ja, machen wir. Da kann mir auch so ein Borussia Dortmund die jetzt sagen, ja, wir sind in der Kreisliga angefangen, wir haben uns das alles selber erarbeitet, da hinzukommen. Ja, habt ihr ganz toll gemacht. Ihr seid echt die Geilsten. Was für ihr für ein geiler Arbeiterverein seid. Ja, da denke ich mir auch so, ja, wenn da jetzt auch der Trainer von der SGS Essen hingeht und die auch Bundesligaspielerinnen eingekauft haben oder Zweitligaspielerinnen, ist natürlich cool für den Frauenfußball. Ich finde das aber halt so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Wie gesagt, cool, dass die das machen zwar, aber die Art und Weise ist dann doch eher so, wir werfen da mal Geld drauf und dann feiern wir halt, keine Ahnung, 8 Aufstiege in 8 Jahren und dann ist halt cool. Gut, ein bisschen Frust rausgelassen am Ende.
Muss auch sein, ich habe das zwischendurch gemacht bei unserer ersten Herren, du durftest jetzt bei den Frauen dann nochmal ein bisschen Frust rauslassen.
So, Frauen, Frust bei den bei der Jugend jetzt noch? Jonas, ihr habt ja keine A-Jugend, du kannst keinen Frust raushauen.
Nein, kleiner Spaß. Ich hab wenig Frust tatsächlich. Man lernt, mit Niederlagen umzugehen. Auch bei uns, weil es viele sind in Masse. Ich habe aber tatsächlich mal mir unsere Bilanz angeschaut und die ist gar nicht so schlecht, wie man meint. Ein ganz gutes Beispiel ist dafür unser Trainer, Sebastian Kmitsch, der ist ja in der zweiten Regionalliga-Saison so richtig unser Cheftrainer geworden. In der ersten Regionalliga-Saison hat uns Thorsten Gütschow trainiert. Gut. Hier war gerade ein Krankenwagen, deswegen.
Gleiche wie hier.
Musste ich kurz warten. und seine Bilanz ist tatsächlich gut, wenn man bedenkt, was für ein Etat wir haben, wenn man bedenkt, wo wir herkommen, aus der Bremenliga, die gerade für Leute, die Bremenliga weder gucken noch irgendwie sich damit beschäftigen. Ja, es ist eine Oberliga. Aber ja, bis auf 3-4 Ausnahmen von Clubs ist dieses Niveau da eher Bezirksliga-Niveau, schlechtes Landesliga-Niveau, gehobenes Bezirksliga-Niveau. Wie gesagt, es gibt 2-3 Teams, die Ausnahme sind, Oberneuland, OSC, ESC, das sind die 2 Bremerhavener Clubs und Hemeling plus wir, wenn wir Bremenliga spielen. Rest kannst du halt alles in die Bezirksliga Niedersachsen, in die niedersächsischen Bezirksligen eingliedern, das fällt nicht auf. Und dann zimmert da unser Trainer Sebastian Kmitsch eine Bilanz hin mit 28 Siegen, 29 Niederlagen und 16 Unentschieden. Das ist schon, finde ich persönlich, extrem stark. weswegen ich, um auf das Ursprüngliche zurückzukommen, wenig Frust so gesehen habe. Klar, hier und da sind Enttäuschungen, wenn Niederlagen kommen. Hier und da habe ich Frust zu Schiedsrichtern. Da jetzt auch die kleine Anekdote zu gestern. Der Schiedsrichter hat mich tatsächlich mit unserem Co-Trainer verwechselt. Ich habe sehr intensiv mich gerne über den Schiedsrichter gestern in Flensburg aufgeregt. Und ja, lass es 85. Minute gewesen sein, ist er dann zur Bank gelaufen und hatte die Gelbe in der Hand, aber stellt sich zu unserem Trainerteam und sagt zu unserem Co-Trainer, stehen Sie bitte auf. Und hat unserem Co-Trainer Gelb gegeben, obwohl das ziemlich sicher mir gegolten hat. Ich habe dann zu unseren Trainern gesagt, ey, ich würde das eben beim Schiedsrichter klarstellen, dass ich das war, dass das im Spielbericht richtig vermerkt ist. Da kam nur, nein, ist scheißegal. So gesehen bleibe ich weiterhin kartenfrei in dieser Liga. aber tendenziell hätte ich gestern meine erste gelbe Karte gesehen. Der Frust ist dann gerne mal da, dass ich mich lautstark über Schiedsrichter und Offizielle beschwere und aufrege, aber eigentlich nie über die Mannschaft, ganz im Gegenteil. Ich würde mich immer vor meine Mannschaft stellen, immer zu 100%. Ja. Und Frust kenne ich dann nur auf anderer Ebene, nicht so Vereinsebene. Daher habe ich da nicht viel. Und über die Jugend kann ich mich sowieso nicht aufregen. Ich beschäftige mich ehrlicherweise nicht mit unserer Jugend. Ich weiß, dass unsere, ich glaube, F-Jugend ganz gut dabei ist. Und wir haben eine C-Jugend. Oh, und ich glaube, wir haben auch eine D, aber I don't know.
Ja, wir können da ganz froh sein, dass es halt für Fans keine gelben Karten gibt, sonst sehe ich häufiger wahrscheinlich alleine im Stadion.
Aber, ja, möglich, ganz alleine vor allen
Dingen. Ganz alleine nicht unbedingt, aber neben mir wäre viel Platz häufig.
Ja. Also ich bin schon auf der Bank deutlich ruhiger, als ich auf der Tribüne bin. Das gebe ich auch gerne zu. Auf der Bank merke ich dann irgendwann schon, okay, gut, jetzt war eben eine Viertelstunde nichts reden, damit das sich ein bisschen runterkühlt. Auf der Tribüne pöbel ich durch.
Ja, sehr gut.
Apropos pöbeln, Freitag ist wieder soweit. Wir haben Heimspiel.
Ja, wir spielen zu Hause, genau, 19 Uhr gegen den Hamburger SV.
HSV 2. Ja, nur 2. Genau. Gegen 1 würden wir sicher gewinnen auf jeden Fall.
Ja, genau, hat man den DFB-Pokal gesehen.
Wir haben Frühling.
Achso, ja, okay. Gegen wen müsst ihr am Wochenende?
Gegen euren großen Rivalen am Sonntag.
Also eine große Rivalen gegen SSV Jeddelo, okay, gut.
Ja, gegen, ihr spielt gegen Ernst Middendorf?
Es geht gegen Spaß. Den VfB. Unsere Fanszene hat ja durchaus Sympathien zu deren Fanszene, beziehungsweise vereinzelt. Genaueres weiß ich da auch nicht. Ich persönlich habe keine Sympathien zu denen. Mir sind die ehrlicherweise relativ egal. Ich weiß, unser sportlicher Leiter ist sehr, sehr gut mit dem VfB Oldenburg befreundet, Ralf Vogt, weil er da eben auch jahrelang als Spieler war, lange als Verantwortlicher, Offizieller tätig war, da und in Oldenburg wohnt, also der hat Beziehungen dahin, der ist wohl ganz gut mit denen. Mir persönlich sind die egal, ich hoffe einfach, dass wir die töten, auf dem Platz ergebnistechnisch, dass wir in dieser Liga bleiben, damit ich euch ganz sicher auch nächste Saison wieder bei uns am Pansenberg begrüßen darf.
Drücken euch dafür auf jeden Fall volle Pulle die Daumen, gerade gegen die Zitronellas. Und
das ist mir immer noch unbegreiflich, dass das unironisch auch als Zitrone ihr Logo einfach so bewerben und so. Aber gut, muss man so hinnehmen. Ja, machen sie.
Meine Ma hat immer gesagt, dumm ist der dumm ist gut. Aber egal. Zitat noch eingestreut.
Sehr stark, genau. Wer am Wochenende nicht noch, also noch mehr Fußball sehen möchte, unsere zweite spielt beim sehr unsympathischen BSV, und zwar bei Schwarz-Weiß Reden.
Ja, lass uns nicht drüber reden.
Ja, und unsere Frauen in Nürnberg, wie schon gesagt. Und
gegen die haben wir getestet im Winter.
Oh, okay.
Und deren Trainer ist auch ein Bekannter hier in Bremen, Christian Aram-Basic. Sehr bekannter hier in Bremen. nicht negativ oder so, ist einfach als sehr guter Trainer hier bekannt.
Na dann. Ja, und die Frauen in Nürnberg, wie gesagt, und die U20-Frauen spielen zu Hause auch gegen Buntentor, was, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, auch ein ähnliches, brisantes Spiel ist. Wir als Tabellenvorletzter gegen Buntentor als gerade nicht Abstiegsplatz. Also ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Vielleicht spielen wir schön in Techlingen. Oder werde ich dann nochmal hinfahren, weil nach Nürnberg ist ein bisschen weit tatsächlich. Schauen wir mal. Volles Fußballwochenende, sowohl in Meppen als auch in Bremen.
Genau, gegen unser Buntentor?
Ja, ATS,
glaube ich. Gegen RTS Bundentor?
Ja, genau.
Ah, gegen die spielt ihr auch. Ja, ist auch ein Club mit einer sehr, sehr guten Jugendarbeit hier in Bremen.
Die waren auch recht stark in der Regionalliga Nord der Frauen, aber gut, wir waren letztes Jahr Vierter, sind jetzt Vorletzter. Aber gut, wenn man sich da den Kader mal anguckt, ehrlich gesagt, also da sind dann auch mal, das letzte Spiel, das ich gesehen habe, gegen Hennstedt-Ülzburg, da waren, glaube ich, zwei Spielerinnen auf der Ersatzbank oder drei, davon ein Torwart und alle wurden eingewechselt und die Torhüterin halt auch als Feldspielerin. Also das ist auch nochmal, naja. Frauenfußball ist aktuell beim SV Meppen, ja, weiß ich nicht, schwieriges Thema ist es, glaube ich, nicht, aber
das werden wir die Woche wahrscheinlich noch besprechen müssen, wie es damit wo weitergehen wird.
Ja,
dann würde ich sagen, war es das für heute.
Ja.
Jonas, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, kannst jetzt noch mal eben, dass ich dabei sein durfte.
Kannst du noch mal eben sagen, wo man dich sonst noch so findet, außer in diesem Podcast? Du hast ja, ja noch den einen oder anderen.
Ja, nicht nur einen anderen. Es gibt ja mittlerweile auch noch einen zweiten, ganz alleine von mir. Der genau. Heißt alles.totti, geht über die AS Roma. Also wer so ein bisschen Serie A und AS Roma Content haben möchte, kann da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten natürlich das Prunkstück der, ja, ich würde behaupten, neben eurem beste Fußball-Podcast in Deutschland, 2 für 3, dem dritte Liga-Podcast, zusammen gerne, mit meinem guten Kumpel Marco, der auch Meppen-Fan ist, wird da so gut wie jede Woche die dritte Liga auseinandergenommen, in Einzelteile zerlegt und gerne auch mal mit Ersatz und Gästen, also da einfach mal vorbeischauen, findet ihr alles bei Spotify und Amazon Podcasts und zusätzlich natürlich auf Instagram.
Also viel zu hören auch noch für euch, wenn ihr mit dieser Folge jetzt durch seid, die wir jetzt an dieser Stelle beenden werden. Nochmal besten Dank und das wiederholen wir auf jeden Fall.
Nicht für.
Dann schauen wir uns schön viel Fußball am Wochenende an und werden dann in der nächsten Woche darüber reden, würde ich
sagen. Ja, ganz genau.
Dann war's das für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.